Guten Morgen. Jemand sagte einmal, ich teile die Gesellschaft in drei Gruppen. Die erste Gruppe, die haben die wenigsten Mitglieder, sind die, die die Ärmel hochkrempeln und zusehen, dass etwas geschieht oder dass etwas getan wird. Die zweite Gruppe sieht zu, was getan wird. Und die dritte Gruppe hat keine Ahnung von dem, was getan wird. Nun, das steht so nicht in der Bibel. Aber was die zweite Gruppe angeht, davon handelt unser Predigttext heute Morgen, den ihr schon vorgelesen bekommen habt von der Ilse. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin etwas erschrocken über die Übersetzung Hoffnung für alle. Ich wollte das nur einfach mal als Information noch dazu sagen. Die Hoffnung für alle ist eine Übertragung. Und eine Übertragung, die geht von den gängigen deutschen Übersetzungen aus und verändert das so, dass es gut verständlich ist für uns heute. Ich bin ein alter, wirklich alter Elberfelder-Leser, aus dem einen Grund, weil die Elberfelder die genaueste Übersetzung ist nach dem Grundtext. Und da ist es etwas, ich sag's mal, etwas sanfter ausgedrückt. Ja, da ist im Predigtext ist eben davon die Rede von denen, die Hoffnung für alle sagt, von den Faulen. Ich habe die als freiwillig Arbeitslose bezeichnet. Auf der einen Seite und dem Vorbild des Paulus. Die Frage, warum das diese Menschen nicht gearbeitet haben, die habe ich versucht, meine Vergangenheit zu erklären. Vermutlich hängt es zusammen mit der Wiederkunft Jesu, dass Leute gesagt haben, also Irrlehrer gesagt haben, diese Wiederkunft steht unmittelbar bevor und eigentlich braucht das nicht mehr arbeiten, wir warten jetzt. Ja, und ich habe das tatsächlich selber erlebt während meiner Schulzeit, da hatte ich einen von den Zeugen Jehovas als Klassenkamerad und der gesagt, also Wochenende bin ich nicht da, ja, wir gehen da auf den Sörenberg, das ist in der Nähe von Waiblingen, wo ich herkomme und da warten wir jetzt auf die Wiederkunft. Aber nicht nur, denn die Gemeinde ist auch ein Querschnitt der Gesellschaft. Schon immer gab es Menschen, die sich aktiv einbrachten, ob im Alltag oder in der Gemeinde, und andere eben nicht. Dabei ist Arbeit nach der Schöpferordnung Gottes für uns Menschen vorgesehen. Und zwar der Befehl, dass wir die Erde bebauen und bewahren sollen, wurde vor dem Sündenfall gegeben. Wir hätten ganz bestimmt das Paradies auf Erden, wenn der Schöpfer mit seinen Geschöpfen die Erde bebauen und bewahren würde. Aber jeder von euch, der Bibel liest, kennt 1. Mose Kapitel 3. Der Sündenfall kam dazwischen mit verheerenden Folgen für die ganze Erde und für uns Menschen sowieso. Heißt es im 1. Mose Kapitel 3, Vers 7, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht, mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und es geht natürlich dann weiter. Wunderschön ist, dass durch den Glauben an Jesus Christus dieser Fluch im geistlichen Sinne außer Kraft gesetzt wird. Dornen und Disteln wachsen nach wie vor auch in Gärten von Christen, und auch für uns ist die Arbeit mühsam und trotzdem ist sie gesegnet. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Ich gehe nicht, wie ihr das gewohnt seid, Vers für Vers durch, sondern ich fasse die Verse zusammen. Und zunächst einmal lese ich Vers 6 noch einmal nach der Elberfelder, Vers 10, 11 und 14. Das ist, was Paulus zu dieser Situation zu sagen hat, dass Leute eben nicht arbeiten in der Gemeinde. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht, ja, also nicht radikal trennt, sondern nur einfach zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach der Überlieferung wandelt, die sie von uns empfangen haben. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich dieses harte Urteil? Auf die Idee brachte mich der Gedanke, dass Paulus in die Gemeinde kam und hat sich als Vorbild vorgestellt in diesem Fall. Das heißt, er war nicht der Gemeinde, das hat er geschrieben, aber es war vorher bei seinem ersten Besuch, wo er war. Die vier Wochen, wo er dann Türmen musste anschließen, das wissen wir aus dem ersten Brief. Er war das Vorbild für die Gemeinde. Und Paulus erwartete nun von der Gemeinde, dass sie als ganze Gemeinde ein Vorbild ist für die Gesellschaft, in der sie lebt. Und das ist sein Grundmotiv gewesen, bestimmt für diese Ermahnung, das Zeugnis der Gemeinde in Thessalonich. Wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass die Gemeindegründung in Thessalonich die zweite war in Europa. Nirgendwo sonst, wer weiß noch die erste? Kleine Frage am Rande. Wo wurde die erste Gemeinde gegründet in Europa? 1, 2, 3, Philippi. Philippi war die erste Gemeinde und Thessalonich die zweite. Und es ist so, dass das etwas nie Dagewesenes war, etwas total Fremdes. Und die Menschen in Thessalonich haben gesagt, was in aller Welt geht denn eigentlich hier vor? Was ist das für eine Gruppe jetzt? Die waren vorher alle meine Kumpel und jetzt guck mal alle an, die sind da und so weiter. Hätte sich die Gemeinde von der Gesellschaft nicht unterschieden, wäre ihr Zeugnis Schall und Rauch gewesen. Christen damals und wir heute müssen, um gehört zu werden, einen Unterschied machen. Nicht nur in unserer verkündigten Lehre, sondern auch in unserem täglichen Leben. Und das war bei Paulus und seinen Mitarbeitern der Fall. Sein Argument, um ihnen zu zeigen, dass sie zu arbeiten haben, war eben sein Vorbild. Und ein Vorbild besteht aus Theorie und Praxis, aus Wort und Tat. Beide können nicht ohne einander, beide gehören zusammen. Das Wort ist der Anfang und die Tat ist der nächste Schritt. Sähe einen Gedanken oder sähe ein Wort und du erntest eine Tat. Ein Sprichwort und Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Die Worte der Heiligen Schrift sind ohne jeden Zweifel das einzige, das ewig tragende Fundament unseres Glaubens. Aber dieses Wort entfaltet seine Kraft nur, wenn wir es in die Praxis umsetzen. Bei Paulus und seinen Mitarbeitern passte Lehre und Leben zusammen. Und nun sagt er in Vers 7 und 8, denn ihr selbst wisst, dass man uns nachahmen soll, denn wir haben unter euch nicht unordentlich gelebt. Noch haben wir von jemand Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch beschwerlich zu fallen. Das heißt, Paulus hat die Gemeinde nicht nur gegründet, er hat sie nicht nur diese vier Wochen, wo er bei ihnen war und jetzt durch die Briefe geschult, sondern er hat auch, als er bei ihnen war, für seinen Lebensunterhalt gearbeitet als Zeltmacher. Und bis zum heutigen Tag ist da ein kleines bisschen etwas übrig geblieben. Denn wenn Missionare in Länder ausgesandt werden, wo sie das Evangelium nicht öffentlich verkündigen dürfen, arbeiten sie in ihrem Beruf und betreiben sozusagen diese sogenannte persönliche Evangelisation und sie werden Zeltmacher genannt. Die doppelte Last der Arbeit des Paulus war kein Spaziergang. Mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag. Apostelgeschichte Kapitel 20, da ist von einer Nachtschicht des Paulus die Rede. Absolut spektakulär. Und zwar, er war in Troas und hatte er einige Tage Zeit. Und da heißt es im Vers 7, und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Also Paulus hat gepredigt bis Mitternacht. Und es war im dritten Stock, da saß ein junger Mann im Fenster und er ist eingeschlafen. Ich habe manchmal gedacht, wenn jemand bei mir einschläft, wenn ich predige, das war mein einziger Trost, dass Paulus bestimmt auch in der Kraft des Heiligen Geistes gepredigt hat und bei ihm ist auch einer eingeschlafen. Also so schlimm ist es nicht, wenn bei mir auch jemand einschläft. Aber bei uns fällt wenigstens niemand vom dritten Stock auf den Boden. Eutychus, so hieß der junge Mann, der fiel und war tot. Paulus geht runter, wirft sich auf ihn, wie es die Bibel das sagt. Übrigens eine Methode, die schon, ich glaube, war es Elia oder Elisa, einer von beiden im Alten Testament, da ist das auch schon mal passiert. Kurzum, dieser junge Mann wurde von den Toten auferweckt und dann heißt es im Vers 11, als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, reiste er ab. Nun hatte Paulus die ganze Nacht über gepredigt, hat den Toten auferweckt und am Morgen hat er sich wahrscheinlich auf den Esel gesetzt und kein Schlafwagen, ja, Intercity oder sonst irgendwas oder wie auch immer. Und Intercity ist ein bisschen wenig, das war dann schon schnellerer. Und ist dann weitergereist. Mühe und Beschwerde. Man sollte diesen Text aber nicht missverstehen. Denn ich bin mir ganz sicher, dass der Apostel die Schöpferordnung Gottes nicht übertreten hat und nicht geschlafen hat, sondern dass er wie vorgesehen geschlafen hat. Denn hätte der das nicht getan, das weiß man heute, 7 Tage Schlafentzug, ist man ein Notfall für die Psychiatrie. Was bedeutet denn der Text? Steht in der Bibel und spricht uns an, aber was bedeutet er? Ich bin eigentlich immer so ein bisschen pragmatisch eingestellt. Ganz einfach, wir sollten das tun im Reich Gottes, was für uns möglich ist. Ein Ehemann zum Beispiel und Vater, der hätte nie die Dienstmöglichkeiten gehabt, die der ledige, unverheiratete Paulus gehabt hatte. Übrigens, meine Prioritäten als Missionar, die waren Gott, Familie, Dienst. Wer nun glaubt, diese heroische Einteilung, die wäre von mir, der täuscht sich, denn das ist Gottes Idee. Und zwar finden wir das jetzt nicht genau so, wie ich das jetzt eben gesagt habe, aber auf jeden Fall wird es deutlich aus dem Text 1. Timotheus Kapitel 3, da heißt es, da geht es um die Einsetzung von Ältesten, das heißt die Qualifikation eines Ältesten. Und da heißt es unter anderem, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Das heißt also, die Familie ist die Lehre und die Arbeit nachher draußen, ja, in der Reichsgottesarbeit. Aber wenn jemand zu Hause versagt, dann taugt er auch nichts für den Dienst im Reich Gottes. Und das braucht Zeit. Wie gesagt, Paulus war nicht verheiratet, der hatte es einfach. Deshalb an uns Väter, meine Zeit ist vorbei natürlich, ja. An meine Schwiegersöhne, sage ich jetzt mal, und ihr, die jüngeren Familien, denkt daran, erst Gott und dann die Familie und der Dienst. Dabei hätte Paulus es in seinem Dienst auch viel, viel einfacher haben können. Vers 8 habe ich gelesen, wir haben das Brot nicht umsonst gegessen, obwohl wir in Vers 9 das Recht dazu gehabt hätten. Dieses Beispiel des Paulus ist außergewöhnlich. Er nahm diese erschwerten Bedingungen freiwillig auf sich. Niemand hatte es von ihm verlangt, nicht einmal Jesus Christus. In seinem Auftrag schrieb sogar Paulus folgende Worte, 1. Timotheus 5, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. 1. Korinther Kapitel 9, so hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Nun, warum ging Paulus diese extra Meile? Weil er die Menschen liebte. Und auf diese Weise und in dieser Art kopierte er das Vorbild Jesu. Ich denke, ich brauche Philipper 2, diese Stelle nicht vorlesen. Ich denke, es ist allgemein bekannt, dass Jesus sich entäußert hat und Knechtsgestalt angenommen hat. Dass er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Und Jesus ging nicht nur eine Meile, der ging unendlich viele Meilen. Allein, ich gebe euch mal eine kleine Denkaufgabe, versucht euch einmal vorzustellen, vom Himmel, von der ewigen Herrlichkeit, kein Durst, kein Hunger, keine Müdigkeit, kein Nix, Herrlichkeit, 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 also kein Nix meine ich jetzt, kein Nix von dieser Erde, nichts von dieser Erde. Und er wird von der Jungfrau Maria geboren und lebt als Mensch, im Römerbrief heißt es, im sündigen Fleisch, aber ohne Sünde. Was das bedeutet hat. Wir sind nicht in der Lage, das zu fassen, das sage ich euch. Und das Beispiel Jesu, da heißt es, das wird auf die Männer zunächst bezogen, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat. Epheser Kapitel 5. Also seine Therapie für diese freiwillig Arbeitslosen in der Gemeinde war sein Vorbild, aber auch eine Ermahnung. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in der Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Vorbild das eine, Ermahnung das andere. Wer kritisiert, sollte wissen, dass er auch das Potenzial für einen eventuellen Konflikt mitliefert. Und was hilft, damit es nicht so kommt? Ich nenne das die Verpackung. Die Ermahnung des Paulus, die war eingewickelt in die Bruderliebe. Und das wird in dem Vers 15 deutlich. Und seht ihn nicht als einen Feind an, sondern weist ihn zu Recht als einen Bruder. Ermahnung ja, aber nicht der gänzliche Abbruch der Beziehung. Der Friede in der Gemeinde sollte, wenn möglich, erhalten bleiben. Das wird auch in dem Segensgruß im Vers 16 deutlich. Er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Ich fasse zusammen. 19 Mal haben wir eine Reise unternommen, mit mir jetzt als Reiseleiter, zu dieser alten Gemeinde in Thessalonich. Wir haben den Menschen von damals über die Schultern geschaut und haben gesehen, dass sie trotz Verfolgung sehr fleißig waren in der Verkündigung des Evangeliums. Wir haben von ihren Hoffnungen gehört. Wir haben von ihren Problemen auch gehört, ihren Sorgen, ihre Liebe, ihre Gemeinschaft und so weiter und vieles mehr. Obwohl wir circa 2000 Jahre später leben, stellten wir viele Parallelen zu uns heute fest, was einmal mehr die Aktualität der Bibel durch alle Zeiten hindurch beweist. Ich habe mir die Frage gestellt, was bleibt in meiner Erinnerung von diesen Exkursionen? Ich kann nicht für euch reden, sondern einfach nur für mich. Und ich muss sagen, als ich den Text, die Kapitel so quer überflogen habe, nochmal eigentlich alles, ja, natürlich. Aber ich habe trotzdem einen Vers herausgenommen, sozusagen, weil er mir wichtig erscheint in der Situation, in der wir uns als Gemeinde befinden. Es ist nicht neu. Es hat bereits begonnen mit der Gründung der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und zwar ist es der Kampf um die Wahrheit. Der Vers, der erste Brief, Kapitel 2, Vers 13, und darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfing, als ihr das Wort von uns der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch, den Glaubenden, wirkt. Gottes Wort wurde schon immer von allen Seiten angegriffen. Warum? Weil Satan weiß, wie wichtig die Worte der Heiligen Schrift für die Menschen sind. Denn die Einstellung dazu entscheidet über ewiges Heil oder ewige Verdammnis. Es ist interessant, als ich so weitergedacht habe, da habe ich gedacht, eigentlich jeder Beruf hat ein gewisses Ethos. Ein anderer Begriff noch, gewisse Regeln. Patrick, haben ja gehört, der ist Elektriker. Und der hängt, wie er letztes Mal gesagt hat, da hängen so viele Drähte runter. Wenn er jetzt einfach gesagt hat, ja, hier ist ein anderer, pack halt einfach, verbinde halt einfach alle Drähte miteinander und dann ist es in Ordnung. Ja. Das sind ganz bestimmte Regeln, welcher Draht mit welchem anderen Draht verbunden werden muss. Stell dir vor, euer Hausarzt sagt, oh, Sie haben Blinddarmentzündung, Sie müssen ins Krankenhaus. Chirurg kommt und erklärt Ihnen die Operation und sagt, wissen Sie, ich schneide halt mal auf und guck mal, ich werde schon irgendwas finden, ja, was Sie die Schmerzen haben. Und zwar der Schnitt von hier bis da runter zum Schambein. Ja, ich würde Reis ausnehmen, ja, und jeder von euch auch. Der Arzt weiß genau, wo er anfangen muss, wo er hinschneiden muss. Das ist eine Prozedere. Ich habe es, glaube ich, mal erzählt, aber das ist schon lange her. In Waiblingen, wo ich gelernt habe, da haben sie bei Blinddarmentzündungen sogenannte, innerhäusliche Olympiade durchgeführt, wer den schnellsten Blinddarm macht. Und der Rekord war in 10 Minuten. Schnitt bis letzte Naht 10 Minuten. Ja. Aber das geht nur, weil man sich nicht überlegen muss, sondern das ist eine Prozedere, die ist vorgegeben. Das möchte ich jetzt mal so als Ethos bezeichnen. Einen Beruf gibt es, die scheren sich nicht darum. Und zwar sind es die Theologen, nicht die Gruppe, zu der ich gehöre, sondern die Liberalen, die mit der Bibel machen, was sie wollen. Aus dem Markt der Möglichkeiten möchte ich euch eine Rezension vorlesen aus Bibel und Gemeinde, Ausgabe 4,21. Und zwar geht es da um ein Buch mit dem Titel Von Wegen Heilige Nacht. Der große Faktencheck der Weihnachtsgeschichte. Das Autorenehepaar, er Professor für biblische Theologie, das finde ich interessant, biblisch. Sie Assistentin für christliche Philosophie, bringt es fertig, nahezu alles an den biblischen Weihnachtstexten zu dekonstruieren. Also in Frage zu stellen. Matthäus und Lukas machen die Autorinnen, gendern Matthäus und Lukas, weil sie sagen, dass Matthäus und das Lukas-Evangelium, das war ein Autorenkreis, wo wahrscheinlich, das sind hier Zitate aus dem Buch, wahrscheinlich auch Frauen dabei waren. Und deshalb wird es gegendert, ja. Sie behaupten, dass Jesus in Nazareth geboren wurde, weil im Johannesevangelium die Tradition von Bethlehem, Prophetie in Micha, ja, weil die Tradition im Johannes Bethlehem nicht kennt. Jesus wurde natürlich nicht von einer Jungfrau geboren und Gott war nicht sein Vater. Die Hirten waren keine Hirten, sondern eine Ehrengarde, um Jesus zu beschützen. Der Kindermord in Bethlehem fand nicht statt. Die Engel waren hochsymbolische Figuren. Der Stammbaum Jesu, eine fiktive Genealogie. Also da bleibt nichts mehr übrig wie die Buchdeckel eigentlich. Ja. Aber ich möchte das ohne Kommentar stehen lassen. Unsere Aufgabe ist, dieses Wort Gottes festzuhalten. Mein hochverehrter Theologielehrer, mittlerweile hochbetagt, über 90 Jahre alt, dann habe ich kürzlich was von ihm gelesen, der sagte, wissen Sie, mich interessiert nicht, was der Professor Doktor sowieso sagt, sondern mich interessiert, was die Bibel sagt. Und Fakt ist, die Bibel mit erleuchteten Augen des Heiligen Geistes zu lesen, genügt. Da ist man schon Theologe. Die Bibel mit erleuchteten Augen des Heiligen Geistes zu lesen, genügt. Es gibt Grundsätze von den Theologen, wie zu denen ich gehöre. Die Bibel legt sich selber aus, im Grundtext irrtumslos und fehlerlos. Den Kontext beachten. Geschichtliche Tatsachen sind wahr. Alle Aussagen über die Naturwissenschaften, die da in der Bibel vorkommen, sind alle wahr. Auch wenn wir das heute sagen, ja, sie sind wahr im Urtext. Für uns gilt, dieses Wort festzuhalten. Lassen wir uns also nicht durcheinander bringen. Und ich habe mir gedacht, wir brauchen eine Parole. Und da ist mir der Martin Luther eingefallen mit seinen 4 Solas. Allein Jesus Christus. Allein die Schrift. Allein die Gnade. Und allein der Glaube. Und sonst nichts. Wenn wir das auf unser Banner schreiben, und zwar jeden Morgen neu, dann werden wir unseren Lauf hier auf dieser Erde als Sieger beenden. Amen.